Father and Son. Zwei Generationen. Ein philosophischer Podcast über die Welt an sich und im Besonderen.
Wir in einer autoritären Gesellschaft aufgewachsenen Menschen haben nur eine Chance, unsere autoritäre Charakterstruktur aufzubrechen, wenn wir es lernen, uns in dieser Gesellschaft zu bewegen als Menschen, denen diese Gesellschaft gehört, denen sie nur verweigert wird durch die bestehende Macht- und Herrschaftsstruktur des Systems. Odi Dutschke.
Moin.
Moin.
Ich freue mich, wieder hier zu sein.
Ja, schön, dass du da bist.
Ja, und ja, wir sind jetzt in der Folge 40 angekommen. Das ist schon wieder so ein kleines Jubiläum irgendwie. Das bedeutet ja dann quasi, dass wir das schon so in etwa 40 Wochen machen, oder?
Mhm.
Das ist ja echt crazy irgendwie.
Ja, finde ich grandios.
Ja, ich freue mich auch sehr. Und finde es aktuell ziemlich schön draußen irgendwie, jetzt wo der Frühling wieder beginnt. Also ich meine, manchmal ist es jetzt doch irgendwie wieder kälter, als ich gedacht hätte. Aber zumindest, dass so alles so blüht und so, hilft meinem Gemüt in jedem Fall ein bisschen weiter.
Na, das ist doch schön.
Und diese Woche wollten wir uns mal wieder mit so ein bisschen was Persönlicherem beschäftigen, weil wir ja dann doch immer wieder dazu tendieren, ins Abstrakte und Sozialphilosophische irgendwie so hinwegzugleiten. Was mir natürlich auch sehr gut gefällt, aber manchmal ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, ein bisschen über konkretere Sachen nachzudenken oder auch über sich selbst irgendwie im Rahmen dieser Verhältnisse nachzudenken und nicht nur über das große Ganze.
Zumindest ist es ganz spannend, diese Themen, die wir so auf der Metaebene diskutieren, auf das persönliche Leben zu übertragen. Gell?
Ja. Genau, und eigentlich hat genau dieser Impuls, glaube ich, uns dann auch so ein bisschen geleitet jetzt bei der Frage, worüber wollen wir uns heute unterhalten. Und wir sind so ein bisschen bei der Frage angekommen, wie wollen wir sein? Also ist jetzt auch natürlich wieder eine sehr große Frage, aber wir wollten heute mal zumindest versuchen, auszugehen von uns als konkreten Menschen irgendwie, wie wollen wir
genau
sein?
Genau, das ist ja ein wesentlicher Unterschied, nicht? Nicht, wie sollen wir sein oder wie wollen wir in einem pluralistischen Sinne, sondern in einem ganz persönlichen Sinne, gell? So.
Ja.
Wie wollen wir sein? Was ist unser Selbstanspruch und wie gerecht werden wir dem so, ne?
Ja, genau. Also ich tendiere ja immer so ein bisschen dazu, mich eher mit den Großen, im großen Gefilde zu verlieren oder vielleicht auch zu versuchen zu gewinnen. Aber zumindest irgendwie, dass ich halt so diese abstrakten Reflexionen anstelle und im einzelnen Individuum jetzt nicht so viel Handlungsspielraum sehe. Und darum, also ich glaube, das ist schon auch so ein Grund, weswegen es bei mir dann eben schnell abstrakt wird und ich irgendwie vieles dann auch ablehne, so im ganz Allgemeinen oder mich auf bestimmte konkrete Diskurse überhaupt nicht erst einlasse. Dennoch fällt mir aber immer wieder auf, dass ich ja doch ein lebendiges, einzelnes, konkretes Individuum bin, was irgendwie seinen Alltag in dieser Welt bestreiten muss. Und da kommt diese Frage ja dann doch auch öfter mal auf. Aber ich würde sie konkret mal an dich stellen.
Ich soll anfangen.
Ja.
Okay.
Und frage mich, was fällt dir denn dazu so ein? Fällt dir dazu überhaupt konkret was ein?
Ja, dazu fällt mir eigentlich eine ganze Menge ein. Ich denke natürlich erstmal an mich als Kind. Ja. Also das ist das Erste, was mir so in den Sinn kommt. So, was waren meine kindlichen Vorbilder? Wen habe ich bewundert, jetzt mal unabhängig von Vater, Mutter, Schwester? Gehen wir vielleicht mal so in die Phase rein, wo man nicht mehr Vater, Mutter, Schwester bewundert, sondern
wo man eher ins Gegenteil abdriftet.
Ja, wo man eher aufbegehrt. Aber ich würde sagen, so als Kind war tatsächlich ein Vorbild mein Cousin, der 10 Jahre älter war, sprich Trotzphase, so ein bisschen sich abnabeln und Das würde ich mal sagen, so 5, 6 vielleicht. Hä? Kann falsch sein, was ich da
so
sage.
So früh schon. Das scheint mir jetzt ein bisschen früh, oder? Findet man nicht noch, also es gibt da ja
bestimmt verschiedene Phasen. Ich hätte jetzt sogar gesagt, die Trotzphase gibt es noch früher, gell? Aber ich spreche jetzt auch jetzt nicht von einem fundamentalen Aufbegehren gegen das Elternhaus.
Also ich dachte, du meinst jetzt mehr so dieses Teenager-mäßige.
Nee, da bin ich noch nicht. Das, was mir als erstes in den Sinn kommt, ist halt wirklich so dieses, was waren so meine kindlichen Vorbilder? Und da kann ich mich erinnern, da gab es den Erich, der dann halt zu dem Zeitpunkt dann 15, 16 war. Das hatte auf mich halt schon einen ziemlichen Effekt. Und dann hat mein Vater mir, im Prinzip würde ich sagen, als Kind wurden die Vorbilder meines Vaters auch meine Vorbilder. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob mein Vater das als Vorbilder bezeichnet hätte, aber auf jeden Fall waren es Persönlichkeiten, die ihn beeindruckt haben und von denen er mir erzählt hat. Und das war zum einen Muhammad Ali und da gab es zum einen den Boxer, aber zum anderen halt auch den Schwarzen, der für die Emanzipation der Schwarzen gesprochen hat, der im Prinzip auch gegen seine Nation aufbegehrte, als er den Kriegsdienst in Vietnam verweigert hat. Das waren alles Aspekte, die ihn auch sehr beeindruckt haben.
Das finde ich, jetzt, wenn ich da gerade ganz kurz reingehen darf, das finde ich ja jetzt gerade spannend, weil ich kannte deinen Vater, also meinen Opa ja nicht. Mhm. Also wir sind ja hier kein Drei-Generationen-Podcast. Mhm. Das haben wir so nicht auf die Beine stellen können, diesen Diskurs. Aber was ich gehört habe über ihn, ist, dass er eigentlich eher ein konservativer Mann war. Und da finde ich es jetzt eigentlich gerade ganz spannend zu hören, dass er dann beeindruckt war von einem ganz klar antirassistischen Aktivisten, der sich dagegen das weiße Establishment in Amerika gestellt hat.
Ja, wobei, das stimmt. Wir schweifen halt jetzt von meiner Geschichte ein bisschen ab, aber das ist ein spannendes Thema. Deswegen will ich auch tatsächlich drauf eingehen. Der Vater war ja Flüchtlingskind. Das heißt, er ist aus Westpreußen ist er geflohen und kennt halt quasi seine kindliche Erfahrung, war der Niedergang eines Systems. Und das hat ihm, glaube ich, auch ziemlich in den Knochen gesteckt. Und wenn man jetzt die Figur Muhammad Ali sieht, würde ich sagen, dass ihn in erster Linie beeindruckt hat, mit welch rebellischem Geist und mit welcher Widerstandskraft dieser Mensch für sich gegangen ist. Ich würde jetzt sagen, dass mein Vater, wenn er jetzt über die persönliche Perspektive dieses Mannes hinaus hätte denken müssen, weiß ich nicht, gehe ich aber von aus, mit Sicherheit nicht sehr angetan gewesen wäre von beispielsweise der Black-Muslim-Bewegung oder bestimmten Aspekten, die seine Lebenswirklichkeit nicht betroffen haben. Ich würde sagen, in erster Linie war das schon dieser Einzelkämpfer, der nicht alles hat mit sich machen lassen. Das war, glaube ich, in erster Linie dieser Aspekt. Aber das hat ihn tatsächlich schon sehr beeindruckt. Darüber hätte ich ja eigentlich auch gern mit ihm gesprochen, ob das tatsächlich auch mehr war. Ob auch Leute wie Martin Luther King ihn beeindruckt haben und so. Das weiß ich aber nicht. Aber jetzt wieder zu mir. Jedenfalls hat er mir sehr viel von Muhammad Ali erzählt. Und er hat mir auch sehr viel von Elvis erzählt.
Ja.
So, und das lag daran, dass er halt auch Sänger war, hat im Männerchor gesungen, war eigentlich auch immer so als Sänger aktiv und hatte auch eine gute Stimme, war auch gefragt und auch auf den Bühnen bisweilen gefeiert dafür, gell? Und Elvis war halt so eine Stimme, die ihn beeindruckt hat, überhaupt die Rock'n'Roller. Das ist schon ein Style, der ihn auch geprägt hat. Da habe ich das her, würde ich sagen.
Ja.
Und tatsächlich schon als Kind, so mit 6, 7, ja, so, da ging das los. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten die Elvis Forever Volume 1. Das war ein Doppelalbum, schwarz, der Elvis im Glitzeranzug vorne drauf. Schon so ein bisschen der melancholische Blick eher. Also das erste Bild, das ich von ihm hatte, war jetzt nicht dieser junge, rebellische Elvis. Und da ging es los mit My Baby Left Me. Das war das erste Ding. Das ging los mit einem Schlagzeug-Intro und dem Kontrabass. Es ging und dann kam Scotty Moores Gitarre und diese drei Sounds, diese Snare Drum, der geslappte Kontrabass und wie diese gepickte Rockabilly Gitarre da reinkommt. Das ist immer noch meine Urvorstellung von einer geilen Combo. Von einer Band, die Drive hat, die mich voll kriegt. Das hat irgendwie die Marke gesetzt. Gell? Und das spannend. Schon zu so einer Zeit. Gell? Und dann habe ich tatsächlich auch begonnen, durch die Geschichten von meinem Vater halt Selbstgespräche mit mir zu führen. Ich war ein ziemliches Loner-Kind. Man würde, keine Ahnung, wie man das heute so bezeichnen würde, aber ich habe halt alles gemacht, was so ein sensibles, sich nicht gesehen empfundenes Kind gemacht hat. Ich war Bettnässe, ich habe lang Daumen gelutscht, ich hatte Hospitalismus, ich habe mich lang, fast bis in mein Jugendalter, immer so mit so diesen Kopfschüttelbewegungen in den Schlaf gejuckelt und sowas, ja. Und ich habe Selbstgespräche geführt. Und mein Partner in diesem Zwiegespräch war Elvis.
Geil.
Also so ging das los. Das, da würde ich sagen, da hat sich was Entscheidendes auch geprägt, gell? Wie will ich sein? Wie Muhammad Ali, wie Elvis. So,
ja.
Das waren die ersten zwei.
Finde ich schon mal direkt irgendwie total spannend. Ich glaube, ich hätte jetzt so einen ganz anderen, viel alltagsnäheren Bezug zu der Frage, wie will ich sein, gewählt. Aber ich finde deinen Ansatz auch total spannend.
Also, weil ich denke, da liegt ja diese Prägung. Gell?
Ja.
Ich hätte das jetzt tatsächlich auch ganz anders aufziehen können. Aber das war jetzt das Erste, was mir so in den Sinn kam. Gell?
Und das finde ich total spannend, gerade hinsichtlich dessen, dass ich ja immer der große Individualismuskritiker bin und eben so eine sehr, sehr starke Skepsis gegenüber dem Gedanken von Unabhängigkeit und so bestimmten modernen Werten irgendwie habe. Und jetzt dann die Frage irgendwie, wie will ich sein, wird ja gerade von Männern, und ich meine, das hatten wir jetzt beim Muhammad Ali schon auch so ein bisschen mit dieser Dimension von Unabhängigkeit beantwortet. Also ich will irgendwie ich selbst sein, ich will herausstechen und so.
Ich will nicht der Rolle entsprechen, die ihr mir zugedacht habt.
Ja.
Das ist der entscheidende Punkt. So.
Ja. Und ich meine, da steckt ja auch eine wahnsinnige Stärke bei jemandem wie Muhammad Ali drin. Also es geht mir jetzt nicht fundamental darum zu sagen, man darf nicht rausstechen. Aber da sieht man ja schon die Frage, wie will ich sein, wird ja dann hier gerade von dir schon damit beantwortet, mit wer waren andere Menschen, was waren Strukturen, die mich geprägt haben. Also dass quasi dieses Selbstbild und auch der eigene Anspruch und die eigene Zielsetzung eigentlich oft ja auch ein Resultat von anderen ist oder zumindest also von Prägungen, von den Menschen, mit denen man zu tun hat und so.
Absolut.
Und das finde ich spannend und eigentlich deswegen auch total gut und wichtig aufzuziehen, weil ich glaube, wenn man sich wirklich so autonomes irgendwie diese Frage beantworten will, wer will ich sein, dann scheitert man, glaube ich, wenn man da nur bei sich bleibt. Dann ist es eigentlich auch wichtig zu gegenreflektieren, wieso will ich eigentlich so sein, wo kommt das her, dass ich so sein will, wie ich sein will. Weil sonst folgt man ja doch eher unreflektiert einfach diesen Bildern, die man mitgegeben bekommen hat.
Ja, ja.
Darum bin ich gerade ein Fan von deiner Aufrollung dieser Frage von ganz hinten.
Ich meine, das Spannende ist ja auch, wenn ich da noch ein bisschen weitergehen kann.
Natürlich.
Ist
unser Podcast, du kannst.
Ja, ja, das ist, dass genau diese beiden Figuren ja eigentlich auch für so eine Form von männlicher Rollenvorstellung stehen, von Individualismus, du hast es eben schon benannt, die eigentlich heutzutage durchaus auch als toxisch angesehen werden. So im Prinzip ein herausragendes Individuum zu sein, der King of Rock'n'Roll oder der Champ. Mhm. Also im Prinzip wird ja an diesen beiden Figuren auch gefeiert, dass sie als Männer etwas erreicht haben, was kein anderer Mensch oder Mann eben erreicht hat. Gell? Und das ist ein Aspekt, der mich dann natürlich auch mitgeprägt hat, von dem ich nicht frei bin. Auf der anderen Seite sind beides auch total tragische Figuren. Elvis, der einerseits halt auch so Kulturen zusammengeführt hat, jetzt nicht in einem intellektuellen Sinne, was ich weiß, war Elvis beileibe kein Intellektueller, aber er hatte auf jeden Fall auch eine Haltung. Und was ich da so mitbekommen habe, war halt eben, dass für ihn völlig selbstverständlich war, die Musik der Schwarzen zu singen und zu spielen und für großartig zu empfinden, das als große Kultur zu empfinden, was es da gab. Gell? Und die weiße und die schwarze Kultur da auch auf so einer künstlerischen Ebene zu versöhnen, was oft eine Gesellschaft deutlich entscheidender prägt und zusammenführt als die Politik, die sich da in irgendwelchen Grabenkämpfen und was weiß ich wie verliert. Gell? Die Kunst hat da aus meiner Sicht einen erheblichen Anteil. Aber auch dieser Aspekt, dass er mit diesem wahnsinnigen Erfolg, den er hatte, schon als junger Mensch, als armer Mensch, was man ja eigentlich auch so von so Leuten, die jetzt nicht aus reichen Verhältnissen kommen, die dann auf einmal zu einem Lottogewinn kommen, dass das ihr Leben eigentlich erstmal irgendwohin katapultiert, aber oft endet es dann eben tragisch. Und so auch die Geschichte von Elvis, bei all seinem Talent, bei all seinem Können und bei all dem Erfolg, dann letzten Endes doch sehr vereinsamt und deprimiert gestorben zu sein. Oder eben auch Muhammad Ali, der dann letzten Endes vom Boxsport nicht lassen konnte, bis er dann schwer erkrankt ist und so, ja. Also die beide Figuren haben auch was enorm Tragisches. Ja. Und auch dieses Tragische in diesem Männerprofil, das ist auch was mich sehr geprägt hat. Genau diese beiden Aspekte. So, ich will der Größte, der Herausragendste sein, aber auf der anderen Seite auch die Tragik zu sehen, die damit einhergeht. Das sind so zwei ganz wesentliche Aspekte, die mich in meinem Männerbild geprägt haben.
Ja.
Also ich würde sagen, da kann ich jetzt gar nicht so sagen, ja, wie will ich da sein? Ja, das Kind wollte vielleicht oder als ich angefangen habe, Musik zu machen und sowas, ja. Und da kämpfe ich immer noch mit. Das ist auch so bedingt durch unsere Gesellschaft, durch diesen Vergleich, durch diese Konkurrenz, wie man da so geprägt ist. Mir fällt es so schwer, einfach zu sagen, okay, das ist mein Weg und ich mache das so gut ich kann. Ich setze mich damit auseinander, weil es meine Leidenschaft ist. Es ist mir wichtig, ich gehe damit meinen Weg. Und habe da meinen Struggle mit, manchmal eine wirkliche Erfüllung, manchmal auch ziemliche Tiefen. Und das dann bei anderen zu sehen und da dann oft in so einem Konkurrenzdenken zu sein, in so einem Aspekt nicht gönnen zu können, was tatsächlich so eine Art zu schauen ist, die ich von mir selbst nicht mag. Aber von der bin ich nicht frei.
Ja, es ist ja unheimlich wirkmächtig, also gerade dieser Konkurrenzgeist. Und ich finde ja diese Dimension, die du benannt hast, irgendwie beim Aufwachsen, dass man sich eben erstmal diese bestimmten Vorbilder aussucht und sich diese Frage, wie will ich sein, vielleicht dann eben, ob jetzt reflektiert oder nicht, als Kind irgendwie halt schnell so beantwortet, führt einen dann eben natürlich ja schon auch zu dieser Rollenübernahme und dieser Idealübernahme, die da eben beinhaltet ist. Und ich denke, das ist was ja zumindest in unserer Gesellschaft, also wahrscheinlich in jeder Gesellschaft, aber gerade mit diesen Promi-Figuren und so total präsent ist. Und im Endeffekt ist das ja aber dann natürlich so, dass du halt Millionen, Milliarden von Kids hast, die irgendwie aufwachsen oder gerade irgendwie in diesem Männlichkeitsbild ist das ja ganz fundamental, dieses immer der Beste sein zu wollen, die alle irgendwie der Beste in irgendwas sein wollen. Und ich glaube erstmal, dass das kein Ansatz ist, der wirklich zielführend ist, aber abgesehen davon funktioniert das ja auch nicht so ganz. Also nee, mit dem Anspruch, nicht. Der Beste irgendwie am besten noch in allem sein zu wollen, was man so anfasst, kommt man ja eigentlich nicht so weit. Das ist relativ schnell ziemlich frustrierend. Und wenn ich jetzt so retrospektiv darüber nachdenke, dann waren für mich auch erste Figuren, die mir da jetzt einfallen, sowas wie Fußballer. Also das war ja so etwas, was für mich ganz groß war in der Kindheit. Also am Anfang fand ich ja auch irgendwie Musiker, also gerade auch durch deinen Input irgendwie total spannend. Aber das war, glaube ich, noch nicht so ein, da habe ich mich dann noch nicht so intensiv damit beschäftigt. Das fand ich nur so cool, aber ich glaube, das habe ich jetzt retrospektiv gesehen, glaube ich, noch nicht so übernommen als etwas, das ich selbst auch sein will. Aber die ersten Figuren, die ich dann so richtig spannend fand, waren dann eben Fußballer. Also so Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi, irgendwie heutzutage ehrlicherweise auch ein bisschen zum Schämen. Aber das fand ich cool als Kind irgendwie. Und das sind natürlich Vorbilder, wenn man da mithalten will, ist es etwas schwierig. Also ich war dann irgendwie auch in meiner eigenen Fußballkarriere, dich erstmal irgendwie das Ziel, der Allergrößte zu werden. Natürlich irgendwie, also was heißt das Ziel? Aber zumindest den Traum. Also das sind irgendwie so die Träume, die man sich da so entwickelt. Aber ich glaube auch, dass mich dieser Anspruch schon auch bis heute prägt und auch in so einem vergleichenden Sinne. Also, dass ich oft, wenn ich merke, an einem bestimmten Thema, jetzt auch in meinem Philosophieren, bin ich nicht so fit oder an einem bestimmten Thema habe ich irgendwie bestimmte Dimensionen nicht so ganz gecheckt und dann gehe ich auch in so einen Vergleich, dann bin ich schnell total frustriert. Obwohl das ja eigentlich überhaupt nicht so sein müsste. Also, es ist auch was mich an mir selbst stört, dass ich dann eben nicht irgendwie den Gewinn auch sehen kann, den eine andere Person durch diese Qualitäten mir auch gibt, sondern dass ich dann eher direkt in so eine Selbstkritik und so einen Selbstzweifel gehe, obwohl es ja völlig vermessen ist, immer in allem irgendwie der Beste und der Klügste und der Schnellste und was weiß ich zu sein. Aber das ist definitiv was mich auch bestimmt und was irgendwie was toxisch-männliches ist und etwas, wie ich eigentlich nicht sein will. Also ist halt auch die Frage, inwiefern man dann diese kindlichen Prägungen irgendwie übernimmt von dem, wie man sein wollte, inwiefern das noch heute auf uns einwirkt, aber inwiefern wir dem aber auch noch entsprechen. Also wie ist es denn zum Beispiel bei dir heutzutage, wenn du jetzt das von so früh aufgerollt hast, denke ich jetzt aber, dass ja dein Bild in Bezug auf solche imposanten Männerfiguren zum Beispiel als Vorbild ja jetzt heutzutage wahrscheinlich etwas differenzierter ist.
Ja, das hoffe ich doch.
Das hoffe ich ehrlicherweise auch.
Ja, der Sprung ist erstmal zu weit. Ich würde noch mal ein Stück zurückgehen wollen an der Stelle. Wo ist dann der nächste Aspekt hin zu der Frage, wie will ich sein? Und da würde ich sagen, so aus dieser kindlichen Idee, auch irgendwas ganz Großartiges zu leisten. Ich kann es jetzt nur als Mann sagen, aber das, was du eben beschreibst, das gibt es mit Sicherheit genauso bei Frauen. Also dieses Toxische würde ich ja in erster Linie darin toxisch sehen, dass man sich selbst damit vergiftet. So wie man sich als Mann selbst damit vergiftet, in den Vergleich zu sehen, zu gehen und sich an den Besten zu messen. Und es wird immer irgendjemanden geben, der besser ist. Ja? Wenn davon das Selbstbewusstsein, der Selbstwert abhängt, dann vergiftet man sich damit selbst. Und ja. so wie Männer vielleicht immer der Beste sein wollen, ich weiß jetzt sehr schwer, da über Frauen zu reden, aber so nehme ich es wahr, ist vielleicht so dieser kindlich prägende Aspekt von Mädchen, die Schönste zu sein oder die Begehrenswerteste zu sein oder so.
Sind ja mal definitiv gesellschaftlich wirksame Kategorien.
Und das ist ja auch höchst vergiftend für das Selbst, sich immer in diesem Maßstab vergleichen zu müssen und so. Ja. Aber wie will ich sein, kriegt dann nochmal einen ganz besonderen Drive, wenn es um die erste Beziehung oder generell um die Beziehung geht. In meinem Fall zu Frauen, weil ich mich zu Frauen hingezogen fühle. Und ich würde sagen, egal wer das durchlebt, dieser Aspekt in Beziehung zu gehen, eine körperliche Nähe zu suchen, wie funktioniert das, wie tausche ich mich aus, wie lebe ich Sexualität und sowas, ja. Das, da zeigt sich dann oft halt, welche Vorstellung habe ich von mir als Mann und wie werde ich in Beziehung als Mann wahrgenommen und lässt mich das wohlfühlen? Fühle ich mich wohl in dieser Rolle? Habe ich den Mut, diese Rolle zu verlassen, wenn ich mich damit nicht so wohlfühle? Oder drängt es mich dazu, eher den anderen zu verurteilen, wenn ich mich in meiner Rolle nicht wohlfühle, die Schuld quasi beim Gegenüber zu suchen? So diese ganzen Aspekte, die werden dann so richtig wesentlich und die durch vielleicht auch Liebeskummer, durch gescheiterte Beziehungen, wie auch immer, durch ein Scheitern in Beziehung, die Beziehung muss ja nicht unbedingt also auseinandergehen, ja, aber dieses, dass man dem Menschen nicht immer gerecht wird, dass man sich selbst verliert und so, das sind ja Aspekte, die jeder erfährt, der sich bezieht. Und ich würde sagen, da kristallisiert sich dann schon nochmal deutlich heraus, halt, wie will ich sein? Und wie will ich sein? Wie kann ich sein? Auf welchen Weg mache ich mich, an welchen Stellen vermeide ich und so weiter. Und das ist ein Weg, der mich bis heute halt so einnimmt. Gell? Und ich würde sagen, die erste Beziehung, die ich gelebt habe, da habe ich definitiv eine Bestätigung dafür gesucht, der Schlauste zu sein, der Brillanteste zu sein, der Beste zu sein. So, ja. Und diese Bestätigung habe ich so lange gefunden, wie ich quasi von der ersten Frau, dem ersten Mädchen, mit dem ich zusammen war, auf den Sockel gehoben wurde. Und ich bin aber auch ganz schön gecrashed.
Das finde ich.
Das ist was, was mich auch bis heute reflektiere ich diesen Aspekt. Da ist irgendwie, das war quasi so ein Stück mein Initiationsritus ins Erwachsensein, von diesem Sockel zu fallen. Dieses, ich bin der Brillanteste, ich bin der Großartigste, ich bin der Schlauste, das ist da voll gecrashed und dann musste ich mich irgendwie neu erfinden.
Ich finde ja allgemein, dass diese Prozesse eigentlich fast immer von Brüchen eingeleitet werden. Mhm, also ja. Eigentlich ich würde auch sagen, jede Form von Erkenntnisgewinnung fängt an mit einem Bruch, mit einem Riss in einem bestimmten Konstrukt, an das man geglaubt hat, an einer bestimmten Ideologie, einer bestimmten Wahrheitskonstruktion. Und auch jede Selbstfindung und jede Beantwortung der Frage, wie will ich sein, geht vielleicht ein bisschen auch davon aus, bestimmte Erfahrungen gemacht zu haben, wie man nicht sein will oder von bestimmten Sockeln runterzufallen und sich dann eben irgendwie wieder neu zusammenpuzzeln zu wollen. Spannend finde ich auch, was du gesagt hast, also musste ich gerade so dran denken, weil ich glaube, dass dieses dass man eben in dieser tradiert männlichen Kategorie darin geprägt wird, irgendwie der Tollste sein zu wollen und auch in der tradiert weiblichen Kategorie darin geprägt wird, in diesem Konkurrenzgeist sich auszuzeichnen, welche bestimmten Attribute dem jetzt dann auch immer zugeordnet sein mögen. Aber irgendwie scheint es ja was zu sein, was unsere individualistische Gesellschaft total charakterisiert. Und ich finde, in einem gewissen Maße ist die monogame heterosexuelle Beziehung eigentlich genau dieses Spiel. Also dieses Spiel, dass man sich gegenseitig eben so dieses Gefühl zuschustert, dass du quasi der Beste sein musst und die Partnerperson muss auch die Beste sein. Und das macht man sich so gegenseitig ein bisschen, oder man macht es sich vor, oder man glaubt es vielleicht auch wirklich, aber das ist, glaube ich, schon ja auch ein Punkt, wieso Eifersucht so ein wahnsinnig riesiges Thema ist und wieso eben die Menschen sich total schwer fühlen, diese monogamen Verhältnisse aufzubrechen.
Das kommt aber nicht nur aus dem Vergleich, da reden wir ja auch öfter drüber, das hat sehr viel mit Besitz und Herrschaft zu tun.
Ja, definitiv, auf alle Fälle. Aber ich denke, dass das auf jeden Fall auch eine Ebene davon ist, dass an dem Punkt dann eben so ein bisschen die Illusion gebricht, dass man vielleicht doch nicht der Allerbeste oder der Allertollste ist. Und dass so dieses tradierte Beziehungsbild schon ein bisschen darin besteht, sich gegenseitig so eine bestimmte Form von Bestätigung für diese Allmachtsfantasien irgendwie zu spiegeln.
Das ist ein ganz wesentlichen Punkt, den du da ansprichst. Denn letzten Endes, ob es jetzt der Allerbeste oder der Allergrößte ist, sei mal dahingestellt. Aber man hat einfach den Anspruch an Größe und fordert auch Respekt ein, dass diese Größe anerkannt wird. Und wenn dieser Respekt für diese Größe, die der Mann beansprucht, nicht gegeben ist, dann ist das der Ehrverlust.
Ja.
Ja. Und der Beginn von ganz viel üblem Gram.
Ja, ganz schrecklich in jedem Fall. Haben wir uns wieder in die depressiven Themen reinmanövriert?
Naja, was heißt in die depressiven Themen? Ich würde sagen, ganz unabhängig des Systems. Das sind einfach Aspekte von Persönlichkeit, Die sind nicht förderlich. Es macht weder Sinn für den Mann, eine bestimmte Form von Größe zu beanspruchen, ja, da demütiger zu sein und an dem Punkt zu sein, an der Stelle bin ich nicht gut, das kann ich nicht oder was weiß ich. Es geht ja nicht darum, dass jemand bewusst gedisst wird. Es geht ja nicht darum, dass man jemanden absichtsvoll den Respekt verwehrt. Aber oft ist ja natürlich die Fallhöhe sehr hoch. Wenn du den Anspruch hast, dass du jederzeit respektiert wirst, egal was du für eine Scheiße verzapfst, ja, dann kann natürlich auch in deinem Gegenüber ein wahnsinniger Unmut erwachsen, der dann dazu führt, dass der Respekt halt auch tatsächlich verloren geht. Das ist wie eine selbsterfüllende Prophezeiung.
Ja.
Das heißt, es ist eigentlich sinnvoller, wenn man diese Größe erst gar nicht für sich beansprucht und wenn man das Gegenüber auch nicht dafür missbraucht, sich in dieser Größe eben bestätigt zu finden. Das ist einfach kein gesundes, wie soll man sagen, Selbstbild.
Ja, ganz, ganz definitiv. Und um da dann auch anhand
so des... So will ich nicht sein.
Ja, so will ich nicht sein. Und so will ich nicht sein, kann ich gut aufgreifen. Das, finde ich, führt uns gut eben zurück zur Frage, wie will ich sein. Weil wenn ich eben jetzt nämlich auch in meiner eigenen Biografie da weitergehe, muss ich sagen, nach dem Bruch, dass ich nun mal eben kein Fußball-Weltstar à la Lionel Messi geworden bin, was so eine kindliche Vorstellung eben so ein bisschen war, folgt bei mir auf diese einfache Bestimmung so ein bisschen ein Loch. Also vermutlich wäre das vielleicht auch passiert, wenn ich Fußball-Profi geworden wäre. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das auch der Grund, wieso so viele Fußballprofis ziemlich charakterlos daherkommen. Aber wenn nun kam,
ist das so? Ich weiß es gar nicht. Ich verfolge es ja nicht.
Also scheint mir schon ein bisschen so zu sein. Irgendwie, ich glaube, wenn du halt in dieses, also ich glaube, wenn du in so ein Idealbild seit Kindheit an hineingewächst, jetzt muss jetzt nicht nur der Fußballprofi sein, aber ich glaube, wenn du eben diese Brüche nicht hast in der Biografie, wenn du immer den Maßstäben entweder wirklich entsprichst oder gespiegelt bekommst, du würdest den Maßstäben immer entsprechen, glaube ich nicht, dass das besonders gut für die Persönlichkeitsentwicklung und für einen kritischen Geist ist. Aber mal fernab davon.
Lass mal dahingestellt.
Jetzt
ist natürlich erstmal ein Vorurteil, aber ja.
Wir jetzt auch keinen Fundamentalvorwurf gegen FußballspielerInnen richten, aber gerade diese männlichen, superreichen Fußballstars zeigen ja schon auch gerade irgendwie moralisch nicht besonders die stärksten Position, wenn man sich so anschaut.
Du meinst, dass Ronaldo jetzt in Arabien halt sich windelweich verdient, weil er den Frauenfußball fördern will, solche Sachen?
Ist dem so.
Ja, so. Also das ist was, was ich höre, ja.
Aha. Also geht ja über Ronaldo hinaus, aber es geht jetzt auch nicht nur um die Spieler, die im arabischen Raum spielen und vorher irgendwie so alibimäßig queere Rechte gefördert haben, sondern auch allgemein, wie wahnsinnig viel Geld da verdient wird, wie wenig Sinnvolles damit angefangen wird, wie wenig das kritisiert wird, wie wenig überhaupt sich zum Beispiel auch gegen Fans positioniert wird. Also dann muss ich ja jetzt, wenn wir schon bei sind, doch kurz mal was sagen. Das Lächerlichste, was ich jemals mitbekommen habe, war Bayern München gegen Hoffenheim, Fußball in der Bundesliga, ich weiß, ein paar Jahre her. Und dann haben Fußballfans von Bayern München einen Banner aufgehangen, wo sie relativ derb den Dietmar Hopp beleidigt haben, der ja sich den Fußballverein Hoffenheim, hat er ja den Fußballverein Hoffenheim gekauft hat und die eben dafür auch viel Kritik ernt, weil er als Milliardär eben sehr viel Einfluss auf diesen Verein nimmt, wohingegen der deutsche Vereinsfußball eigentlich eher davon geprägt ist, eben vereinsbasiert wirklich zu sein und von den Entscheidungen von den Mitgliedern, von den Clubmitgliedern abhängig zu sein. Und daraufhin gab es irgendwie, haben die Fußballspieler auf dem Feld eigentlich quasi aufgehört zu spielen. Es gab eine riesige Solidarisierung mit diesem Milliardär und es wurde quasi diskutiert, irgendwie sollen wir diese Fans, die da dieses Banner hochgehalten haben, für immer ausschließen, bla bla bla. Nun kann man natürlich sagen, Einzelmenschen in der Öffentlichkeit so derb zu beleidigen, ist jetzt nicht zwingend vielleicht die richtige Herangehensweise. Ich würde da auch mit mir diskutieren lassen, aber in jedem Amateurfußballmatch, in jedem Bundesligamatch, in jedem Zweitligamatch fallen gegenüber nicht weißen Spielern und Spielerinnen viel, viel schlimmere Aussagen bei jedem Spiel. Und keiner sagt was, keiner hört auf zu spielen. Es gibt natürlich einen bestimmten Protest, gerade von eben auch schwarzen Spielern und Trainern.
Da passiert schon was.
Da passiert schon was, aber in jedem Fall wäre es ja mal geil, wenn bei so einer Stelle mal so ein Protest losgehen würde. Aber nein, so ein Protest geht los, wenn ein Milliardär absolut berechtigt vielleicht auf die zu falsche Ebene kritisiert wird.
Gut, aber bevor wir wieder hier in die rassistischen Strukturen kommen, die immer Thema auch sein müssen, will ich aber doch insistieren, bei der Frage zu bleiben, wie will ich sein? Und dich da auch ein bisschen abholen, wo du gerade begonnen hast zu erzählen, ja. wie sich das für dich darstellt.
Ja, da wollte ich auch eigentlich wieder hin. Jetzt doch wieder einen Exkurs genommen, aber
alles in Ordnung.
Wo wir es davon hatten, da musste ich das doch nochmal sagen, weil das habe ich letztens nämlich wieder dran gedacht, habe ich jahrelang nicht dran gedacht, mein Gott, was war da eigentlich los? Naja, und worauf ich hinaus wollte, ist, für mich ist eben nämlich auch an dieser Stelle, wer will ich als Individuum oder als einzelner Mensch sein, als dann so diese kindliche Idealvorstellung oder Rollenbildvorstellung, die man so ziemlich unhinterfragt übernimmt, weggefallen ist, ist da so ein bisschen eine Leerstelle erwachsen, weil ich mich eigentlich mit wenigem, was mir die Gesellschaft jetzt noch an Dingen anbietet, womit ich mich identifizieren könnte, mich wirklich gut identifizieren kann. Also mit dieser Zuordnung als Mann fühle ich mich nicht besonders wohl. Ich kritisiere eigentlich fast alles an dieser heteronormativen Geschlechtszuordnung und definiere mich auch nicht darüber, versuche eigentlich eher in eine Abgrenzung gegenüber dem zu gehen, was an mir eben durch meine Prägung männlich ist. Und auch andere Sachen, also auch zum Beispiel, was will ich mal arbeiten oder so, auch da habe ich eben eine sehr radikale Kritik an den Verhältnissen, in denen wir arbeiten und so. Und so all diese Fragen, seit ich eben nicht mehr so eine naive Vorstellung davon habe, ist bei mir da so ein bisschen eine Leerstelle entstanden, würde ich fast sagen, die ich jetzt, wo ich auch gerade relativ viel Zeit allein verbringe, auch wirklich merke. Also ich habe begonnen, die Frage, wie will ich sein, und das finde ich dann total spannend, wie du eben dann über Beziehungen gesprochen hast, eigentlich fast ausschließlich nur noch über Beziehungen zu definieren. Und das fing bei mir auch an in der ersten partnerschaftlichen Beziehung und in dem Ausprobieren davon irgendwie, wie du es auch gerade berichtet hast. Und auch da eben Erfahrungen zu machen, meinen eigenen Ansprüchen nicht zu genügen, mich zu verlieren, dem Gegenüber nicht gerecht zu werden und so. Und das hat dann so bewusste Denkprozesse in Gang gebracht, wie will ich sein, vor allem wie will ich für andere sein, wie will ich, also wie will ich für andere da sein, jetzt so in dem Sinne, wie will ich in Beziehungen sein.
Und? Wie willst du in Beziehung sein?
Unterstützend, verständnisvoll. Also ich glaube, das sind schon so Aspekte, die für mich dann schon meine Identität eher ausmachen. Eben inwiefern bin ich in der Lage dazu, Menschen, die ich liebe und Menschen in meinem Umfeld, das muss ja auch nicht nur auf eine Beziehungsperson fokussiert sein, finde ich auch irgendwie kritisch zu reflektieren, diese radikale Fokussierung auf nur eine Person, jetzt auch mal vom Sexuellen völlig abgesehen, aber allgemein, wie kann ich irgendwie durchs Leben gehen und eben nicht nur irgendwie durch Scheuklappen meinen eigenen Weg gehen, sondern wie kann ich irgendwie schauen, was brauchen andere Menschen, wie kann ich gut für andere Menschen da sein und auch halt so reflexiv einordnen zu können, wo sind die Grenzen von anderen Menschen, wie kann ich die wahren, wie kann ich Menschen da, wie kann ich da Rücksicht nehmen in Beziehungen. Das sind so Dinge, die mir, glaube ich, wichtig sind. Und wo ich dann auch schnell hadere mit mir, wenn ich merke, hier war ich jetzt an bestimmten Stellen eben nicht so gut da für Menschen in meinem Umfeld, wie ich es gerne wäre.
Klingt, unterbreche ich dich?
Nee.
Klingt für mich jetzt ein Stück, als gäbe es ein hohes Maß an Bereitschaft, sich unterzuordnen. Quasi die Bedürfnisse, du willst quasi als Mann nicht dominant sein. So klingt das für mich.
Definitiv, ja. Aber ich weiß nicht, ob unterordnen der Begriff wäre, den ich wähle, aber im Sinne der eigenen Bedürfnisstruktur gibt es schon bei mir eine sehr radikale Skepsis gegenüber meinen eigenen Bedürfnissen und meinen eigenen Wünschen. Nicht, dass ich denen jetzt darum gar keinen Raum einräumen würde oder so, aber ich stelle die nicht an erste Stelle, sondern ich frage mich schon auch schnell eher, warum willst du das jetzt eigentlich überhaupt? Warum zum Beispiel in Bezug aufs Individuum, wo wir ja schon waren, warum will ich denn so sein? Weil wenn ich die Antworten darauf reflektiere, dann komme ich meistens an, wenn ich jetzt wirklich nur an mich selbst denke, also zum Beispiel, ich würde gern groß, also wenn ich daran denke, wie ich Philosophie betreibe, da kann ich irgendwie daran denken, irgendwie, ich würde gern auch andere Positionen reflektieren, irgendwie bestimmten ausgegrenzten Gruppen einen Raum im Denken geben und damit mich beschäftigen. Damit fühle ich mich wohl. Wenn ich dann aber so an mich selbst denke und dann irgendwie denke, so, wie, was würde ich gern damit machen? Und dann denke ich irgendwie, oder dachte ich vielleicht am Anfang auch mal so, ich würde gern Professor sein. Und wenn ich dann darüber aber wieder kritisch reflektiere, fällt mir auf, dass da dann doch auch wieder dieses, ich will irgendwie der Klügste sein und ich will eine gute Karriere haben, ich will irgendwie Ansehen und so. Da komme ich immer wieder bei sowas raus und das gefällt mir irgendwie nicht so gut. Und da fühle ich mich viel wohler darin zu reflektieren, wie will ich für andere sein irgendwie. Gut. Obwohl natürlich auch das total problematische Dimensionen hat, Stichwort Helfersyndrom und Paternalismus und was weiß ich. Aber bei mir ist wirklich bei der Frage, wie will ich sein, ein bisschen eine Leerstelle entstanden.
Ja, die Frage, die sich mir da halt stellt, ist ist das eine Abkehr von der Dominanz durch die Art Männlichkeit, die du eben nicht leben willst? Oder entspringt das im Bedürfnis? Das wäre so die Frage, die sich mir stellt, die du aber für dich zu klären hast. Gell?
Ja.
Das ist, also ich kenne das auch. Ich kenne diese Phase auch, wo ich sehr große Schwierigkeiten mit dem Aspekt Macht und Dominanz hatte, die es ja auch in einem Menschen, in einem Individuum gibt. Ja. Und mittlerweile lebe ich das schon, aber halt eben, ich habe mir ja mein Leben auch so gebaut, glücklicherweise so, wie ich sein will. Das ist ja auch ein Privileg. Gell? Ich würde jetzt sagen, mein Sein wollen in einem freiheitlichen Sinne beschränkt ein Stück weit das Außen, das ich modifiziert wissen will. Aber wenn ich das Außen weglasse, würde ich sagen, habe ich mich mit mir und meinem Leben so arrangiert, dass ich ein Leben lebe, in dem beispielsweise solche Aspekte wie Größe, Dominanz und Macht und so in der Musik auf der Bühne absolut sein können und auch gut sind. Und da haben sie einen Raum und da sollen sie auch sein. Da entwickeln sie eine Kraft. Da habe ich meine Zeit, da habe ich mein Solo, da habe ich meine Performance. Da kann ich quasi die Sonne sein. Ich kann strahlen, ohne die Nacht zu fürchten. Aber es gibt dann genauso Momente, in denen ich das glücklicherweise auch gelernt habe, zu verstehen halt, du bist nicht jederzeit die Sonne. Und es geht auch nicht darum, jederzeit die Sonne zu sein. Es braucht Momente, in denen ich mich total kraftvoll und rigoros und auch kompromisslos ausleben kann. Das brauche ich, das ist mir wichtig. Hätte ich diese Aspekte in der Form nicht in meinem Leben, dann wäre ich, glaube ich, eine unangenehmere Person, was so die Beziehungsebene betrifft. Ich würde sagen, dadurch, dass ich halt bestimmte Aspekte, weil Aspekte sind nicht grundsätzlich schlecht, dominant ist nicht grundsätzlich schlecht, Macht ist nicht grundsätzlich schlecht. So Egoismus ist nicht grundsätzlich schlecht. Es braucht halt alles so seinen Raum. Ich glaube, hier in der Nachbarschaft wird gerade musiziert. Es braucht halt alles seinen Raum. Und diesen Raum, den finde ich quasi auf der Bühne mit der Musik. Und, und da will ich auch so sein.
Ja.
Und in Beziehung will ich, da brauche ich zum Beispiel das Gefühl, gesehen zu sein. Ich brauche nicht das Gefühl, auf den Sockel gehoben zu werden oder respektiert zu sein oder dass man mir die Ehre gebietet oder dass man mir nicht widerspricht, um Gottes Willen. Im Gegenteil, in Beziehung will ich Augenhöhe, ich möchte Reibung, ich möchte mit jemandem zusammen wachsen. Aber es gibt in Beziehung schon das Bedürfnis, auch gesehen zu sein.
Ja.
Wenn ich das Gefühl habe, ich werde missachtet, dann geht es mir nicht gut.
Ja, definitiv. Und ich würde aber sagen, das ist in meinem Leben durchaus auf jeden Fall, wenn ich das jetzt auch so betrachte, auch die Momente gibt, in denen ich mir irgendwie den Raum geben kann, irgendwie mal irgendwie mich groß zu fühlen oder bestimmte Rollen einzunehmen. Und ich würde auch sagen, dass das, was ich jetzt gesagt habe, eben diese Bestimmung eben über die Beziehung und übers Außen jetzt nichts ist, was jetzt nur mir eigen ist, sondern ich würde eben, wie ich im Geiste dessen, wo ich auch am Anfang mal war, sagen, dass die Frage, wie will ich sein, doch auch immer davon abhängt, mit welchem Außen man sich umgibt und welche Beziehungen man lebt. Weil auch dieses Streben nach Unabhängigkeit und dieses Nachjagen von bestimmten positiven Idealen ja auch ein Resultat dessen ist, was einem eben vorgelebt wird, wo wir ja schon mal waren.
Ja.
Von daher würde ich sagen, es geht ja schon auch ein bisschen darum, sich eben wiederfinden zu können in bestimmten Beziehungen, in einer bestimmten Form von Gemeinsamkeit, in einer bestimmten Form von gemeinsam etabliertem Ideal oder so. Und darum ist die Frage, wie will ich sein, finde ich auch immer so eine, doch wieder die Frage, wie wollen wir sein, die wir am Anfang ja ein bisschen weghalten wollten. Aber ich denke, dass sie doch wieder sehr relevant ist, weil es darauf ja im letzten Endes hinausläuft. Und ich glaube, gerade hatte das fast schon so ein bisschen so einen negativen Drive. Ich bin jetzt nicht irgendwie im völligen Selbsthass damit. Mir geht es eher darum, halt zu sagen, diese tradierten Muster dessen, wo man sich so wiederfindet, jetzt, wenn ich mich einfach nur meinen Lebensweg quasi gegangen wäre, wie er ein bisschen von der Gesellschaft vorgezeichnet ist oder von den Institutionen, in denen wir leben, da finde ich mich halt nicht so wieder. Also die Frage, wie will ich sein, ist für mich keine der positiven Identität, sondern eher eine der Selbstkritik und eine der Abgrenzung und der Findung eben in Beziehungen und in anderen Formen von Gemeinsamkeit. Ja. Nicht, dass ich jetzt mich selbst völlig verleugnen will und nur im anderen wiederfinden. Ich denke, diese Dimension ist auch eine, die ich mit mir trage und die teilweise schwierig sein kann. Aber für mich ist das Ziel eher eben, sich in der Gemeinsamkeit zu finden, anstatt nur im Selbst.
Ja, so wie ich es halt eben beschrieben habe mit der Musik, gell? Ich finde, da, das ist halt auch für mich mein größtes Lernfeld, gell? Weil wenn ich in einer musikalischen Beziehung bin, wenn ich in dem Moment des Musizierens bin, dann gibt es da alles drin, alles, was Beziehung ausmacht. Es gibt den dienenden Aspekt, den sich zurücknehmen, den zuhörenden Aspekt. Es gibt aber auch den Aspekt, nach vorne zu treten, sein Solo zu haben, kraftvoll aufzutreten, sein Moment auszukosten, wieder zurückzutreten, ein Gespür dafür zu entwickeln, wann ist was dran und sowas. Und das findet ja auch alles in Beziehung statt. Ja. Und ja. Das kann ja auch alles in Beziehungen ausgelotet sein. Wo ich vorhin gesagt hatte, auch vielleicht nochmal so eine Analogie mit der Musik, wo ich halt oft dann so in den Vergleich gehe und so, ja. Und da würde ich sagen, was ich zum Beispiel sein will, ist authentisch. Ich möchte ich selbst sein. Aber durch das Arbeiten mit der Musik in dem Raum, wie ich ihn vorfinde, bin ich letzten Endes an der Stelle gelandet, dann würde ich sagen, ich bin Gebrauchsmusiker. Ich arbeite mit der Musik anderer viel und stelle mich da in den Dienst. Und es geht darum, Leuten eine gute Zeit zu machen, gell? Und das hat einen hohen Wert. Damit habe ich mittlerweile voll meinen Frieden gemacht, auch wenn ich ursprünglich vielleicht mal etwas anderes sein wollte. Was mir halt wirklich schwer fällt, ist so dieser Aspekt, den auch Adorno benannt hat, dass auch dieser Kunst- und Kulturbetrieb eigentlich nur ein Spiegel des Materialismus, des Industrialismus, des Kapitalismus ist. Dass im Prinzip die Kunst eigentlich nur spiegelt, wie dieses System funktioniert. Es geht darum, sich die Existenzberechtigungskarte zuzuspielen. Es geht darum, zu glänzen. Es geht um Glücksmomente. Es geht um Konsum. Es geht um irgendwas, was ich eben nicht authentisch empfinde.
Ja, dass das Kunstwerk auch in der Musik auch so zu einer Ware geworden ist.
Dass das eben eine Ware geworden ist und dass eben dieser geschäftsmäßige Aspekt dieser Ware für mich in vieler Musik deutlicher klingt als die Harmonien und die Melodie und das, was da an künstlerischer Kraft transportiert wird. Ja. Das ist etwas, womit ich mir wirklich schwer tue und so will ich nicht sein. Aber ein Stück davon lebe ich selbst. Gell?
Und wir alle, und ich finde, diese Analogie ist ja nicht nur auf die Musik zu übertragen, sondern gerade Menschen wie Adorno haben ja gesagt, dass diese Warenförmigkeit etwas ist, was immer mehr Bereiche des Lebens umspannt. Und ich finde, dem konnte man ja wirklich zuschauen in den letzten Jahrzehnten. Und so finde ich, dass man schon auch in einer gewissen Weise sagen kann, dass auch das Selbst und die Frage, wie will ich sein, in einer bestimmten Art und Weise warenförmig geworden ist. Mhm. Also, dass man auch sich selbst an vielen Stellen unauthentisch zu etwas macht und zu so einem Verkaufsobjekt, ob es jetzt auf dem Markt der Liebe ist, auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Markt der Identitätsfindung. Es geht irgendwie viel eben darum, und da finde ich das total spannend, eben die Frage, inwieweit kann ich hier noch authentisch sein in diesen Umständen? Und für mich liegt da dann eben die Authentizität viel auch darin, sich kritisch einzugestehen, wieso man jetzt an bestimmten Stellen so agiert und davon ausgehend auch erst reflektieren zu können, wie will ich sein? Also es ist keine Frage, die so unmittelbar leicht beantwortbar ist.
Ja, das stimmt. Und es gibt ja auch wirklich tolle Sachen. Gerade bin ich auf Fun Facts aufmerksam geworden, halt eine Initiative, die tatsächlich nur von dem Geld der Unterstützer lebt oder wenn man halt eben diese Veranstaltungen besucht, von den Ticketkäufen. Die Künstler engagieren sich ehrenamtlich, präsentieren halt Fakten auf eine humorvolle Art und Weise, finde ich eine ganz herausragende Initiative. Wenn ich sowas sehe, dann denke ich, ja, das ist gut. So, das ist jetzt nicht vielleicht, wie will ich sein, aber dann denke ich, ja, so soll es sein. So,
Ja.
dann denke ich, großartig. So, oder wenn ich Luisa Neubauer sehe, wie sie sich mit der Fridays for Future Bewegung, wie sie jetzt wieder da mobil macht und dafür sorgt, dass der Katharina Reiche und diesem Kurs halt was entgegengesetzt wird, finde ich großartig. Oder den Nico Semsrott mit seiner Prüfkampagne und sowas. Also es gibt auf jeden Fall Aspekte, auch im öffentlichen Raum, wo ich mich identifizieren kann und wo ich sagen kann, ja, so soll es sein, so will ich sein, so fühle ich mich verbunden. So,
Ja,
das gibt es.
da ist ja auch eben dann wieder diese Ebene der Gemeinsamkeit, die ich da total wichtig finde. Und auch total spannend fand ich eben den Aspekt der Authentizität, weil da würde ich wirklich auch sagen, das ist auch für mich was, wo ich sagen kann, so will ich sein, authentisch. Und wo ich auch immer dann eben merke, dass ich an manchen Stellen dem nicht ganz gerecht werden kann, dass es natürlich auch niemals völlig möglich ist. Kann ja nicht vollkommen authentisch mit sich sein. Alleine schon das Unbewusste ist dafür viel zu sehr involviert in dem, was wir so treiben. Aber irgendwie darauf hinzuarbeiten, dass ich authentisch mit mir sein kann und mit anderen, ist, finde ich, irgendwie ein großes Ziel.
Das kann ich unterschreiben. Ja, eigentlich sind wir da noch nicht fertig, gell? Man kann ja mal gucken, vielleicht kommen wir auf das Thema ja wieder. Gell? Ist ja immer mal so, es taucht ja vieles bei uns wieder auf, gell?
Ja.
Aber auf jeden Fall fand ich den Exkurs jetzt wirklich spannend. Ich danke dir für deine Offenheit.
Ja, ich danke dir. Ich habe mich ein bisschen von meinem sozialphilosophischen Terrain herabgewagt.
Gut.
Aber ich fand es auch sehr schön. Ich danke dir für deine Authentizität an der Stelle.
Ja, danke. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
Ja, ciao.
Bis dann.
Mitten im Winter erfuhr ich schließlich, dass es in mir einen unbesiegbaren Sommer gibt. Albert Camus.